Ja, wie wir gehört haben, schliessen wir die Serie über das Buch Ruth ab und möchten uns so ein bisschen ein Wrap-up machen, dass wir alle in der Geschichte drin sind und uns an die ersten drei Kapitel erinnern, die wir angeschaut haben, bevor wir das vierte Kapitel von Peter und der Rahel Neff gelesen bekommen. Das erste Kapitel ist unter dem Thema Entmutigung gestanden. Die Ruth verliert ihren Ehemann. Es steht nicht unter welchen Umständen. Es ist einfach plötzlich da. Es ist eine grosse Katastrophe in ihrem Leben. Sie geht mit ihrer Schwiegermutter Naomi nach Israel und fängt ein neues Leben an. Als Moabiterin ist sie eine Migrantin und die sind schon damals nicht immer willkommen gewesen. Sie muss bei Null anfangen. Ihre Schwiegermutter Naomi ist enttäuscht und entmutigt. Das zweite Kapitel ist unter dem Thema Versorgung gestanden. Wo die beiden nach Israel kommen, fängt die Gerstenernte an. Die Ruth geht auf die Felder und liest hinter den Schnitter Ähren auf. Im Bibeltext heisst es, dass es sich fügte, dass die Felder, wo die Ruth aufgelesen hat, an Boas gehört haben, an einen vermögenden Verwandten von der Familie. Im Laufe des Kapitels zeigt sich dann, dass das göttliche Fügung ist. Die Ruth und Naomi erleben durch den Umstand Gottes Versorgung. Von dem, wo die Ruth auflässt, kommen die beiden mausarmen Witwen über die Runde. Aber ihre Existenz ist noch nicht gesichert. Das dritte Kapitel steht unter dem Thema Belohnung. Naomi und Ruth haben einen gewagten Plan, respektive Naomi für ihre Schwiegertochter. Der Ernte ist zu Ende. Am Abend vom Erntefest wird gegessen und getrunken, und das nicht zu wenig. Männer schlafen auf dem Tann ihrer Rausch aus. Und jetzt zieht Ruth ihre schönsten Kleider an, schleicht sich aufs Tann und leiht sich an Boas zu Füßen. Zumindest in der Nacht verwacht der Boas und verschrickt natürlich, da liegt eine Frau, das macht man nicht. Und Ruth sagt ihm, was ihre Naomi eingeschärft hat. Es ist ein interessanter Satz. Sie sagt ihm, bereite deine Flügel über mich, denn du bist der Goel meiner Familie. Du bist der Goel meiner Familie. Der Goel, das haben wir gesehen, ist eine Erlöserfigur im alten Israel. Wenn ein Mann stirbt, ist es Pflicht vom nächsten Verwandten, die Witwe zu heiraten und mit ihren Nachkommen zu zeugen, so dass die Familie erhalten wird. Die Familie steht in dieser Kultur über allem. Die Familie wird erhalten, die Existenz wird gesichert. Die Ruth sagt am Boas also ziemlich unverblümt, heirate mich. Hat man damals nicht unbedingt so gemacht, aber es war der Plan von Naomi. Und jetzt geht es darum, ob der Plan aufgeht. Der Boas verspricht der Ruth, am nächsten Morgen sich sofort um die ganze Angelegenheit zu kümmern. Die Ruth schleicht sich, wo es noch dunkel ist, vom Tann davon. Niemand hat sie gesehen, Gott sei Dank. Sie hat nämlich gerade Spott und Gespräch und Geschwätz in der Stadt angefangen. Sie ist daheim mit der Naomi und wartet ab, was am nächsten Morgen passiert. Und das Kapitel 4 beschreibt uns jetzt, wir hören es, was am nächsten Tag alles passiert.
Boas ging zum Stadttor und setzte sich dorthin. Als der andere Loskäufer, von dem er gesprochen hatte, vorbeilief, rief Boas ihm zu. Komm doch herüber und setz dich zu mir. Und der Mann kam und setzte sich zu Boas. Dann holte Boas 10 weitere Männer von den Ältesten der Stadt und bat sie ebenfalls Platz zu nehmen. Also setzten sie sich dazu. Boas sagte zu dem Loskäufer der Familie, Naomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Land unserer Verwandten Elimelech verkaufen. Ich dachte, ich sollte dir das sagen und dir einen Vorschlag machen. Wenn du das Land auslösen willst, dann kauf es jetzt. In der Gegenwart der Ältesten meines Volkes und aller, die hier sitzen. Wenn du es jedoch nicht auslösen willst, dann lass es mich wissen. Denn es gibt keinen anderen Loskäufer außer dir und ich bin erst nach dir an der Reihe. Der Mann antwortete, gut, ich werde es auslösen. Da sagte Boas zu ihm, wenn du das Land von Naomi kaufst, erwerbst du damit auch Ruth, die moabitische Witwe, und musst sie heiraten, damit ihrem verstorbenen Mann ein Erbe für das Land geboren wird. Dann kann ich es nicht auslösen, sagte der Loskäufer. Denn damit würde ich meinen eigenen Besitz gefährden. Übernimm du mein Loskaufrecht. Ich kann das Land nicht auslösen. Bei einem Loskauf oder Tauschgeschäft war es damals in Israel üblich, sich eine Sandale auszuziehen und sie dem Handelspartner zu geben. Das war die öffentliche Bestätigung für den Vertragsabschluss. Der Loskäufer der Familie zog also seine Sandale aus und sagte zu Boas, kauf du das Land. Darauf sagte Boas zu den Ältesten und zu allen Anwesenden, den Leuten, ihr seid Zeugen, dass ich heute den gesamten Besitz Elimelechs, Kilions und Machlons von Naomi gekauft habe. Zusammen mit dem Land habe ich auch Ruth erworben, die moabitische Witwe von Machlon. Sie soll meine Frau werden, damit der Verstorbene einen Erben bekommt, der seinen Namen weiterträgt. So wird sein Name im Kreis seiner Verwandten und unter den Bürgern der Stadt nicht untergehen. Ihr alle seid heute Zeugen dafür. Da sagten alle, die im Tor zusammen waren, und die Ältesten, wir sind Zeugen, der Herr beschenke die Frau, die jetzt in dein Haus kommt. Und so reich wie Rahel und Lea, aus denen das ganze Volk Israel hervorgegangen ist. Dein Familienglück soll sich mehren in Ephrata und dein Name bedeutend werden in Bethlehem. Und der Herr schenke dir durch diese junge Frau ebenso viele Nachkommen wie unserem alten Herrn Perez, dem Sohn von Tamar und Juda. So heiratete Boas Ruth und sie wurde seine Frau. Als er mit ihr schlief, ließ der Herr sie schwanger werden und sie gebar einen Sohn. Und die Frauen der Stadt sagten zu Naomi,
gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden und im Alter soll es für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr liebt und die dir mehr bedeutet als 7 Söhne.
Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und übernahm die Pflege des Jungen. Die Nachbarinnen sagten,
jetzt hat Naomi endlich wieder einen Sohn.
Und sie nannten ihn Obed. Er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. Und dies ist der Stammbaum, der mit Perez begann. Perez war der Vater von Hezron. Hezron war der Vater von Ram. Ram war der Vater von Aminadab. Aminadab war der Vater von Nachschon. Nachschon war der Vater von Salomon. Salomon war der Vater von Boas. Boas war der Vater von Obed. Obed war der Vater von Isai und Isai war der Vater von David.
Es gibt nicht viele Geschichten in der Bibel, wo das Happy End hat. Die Geschichte hat eins. Es gibt eine Traumhochzeit, der Boas und Ruth heiratet, kommen Nachkommen über, die Existenz ist gesichert und Ruth hat ihren Platz gefunden. Ich möchte die Serie abschliessen mit der Frage, was lernen wir aus der Geschichte von der Ruth und vor allem aus dem Kapitel 4 über das Leben? Was lernen wir über das Leben? Ich habe euch drei Gedanken mitgebracht. Der erste Gedanke, das Leben muss nicht perfekt sein, damit es gut ist. Niemand von uns hat ein perfektes Leben. Die Ruth auch nicht. Am Anfang von unserer Geschichte macht die Ruth das, was die Ärmsten von den Armen machen, um über die Runde zu kommen. Sie liest Ehren auf. Und dann wendet Gott ihr Schicksal, wie sie zufällig aufs Feld von Boas geratet und sich herausstellt, dass der Zufall göttliche Fügung ist. Der Höhepunkt der Geschichte ist, dass die Ruth und der Boas heiraten. Eine Traumhochzeit inklusive 3 Wochen Malediven ist es wahrscheinlich nicht. Die beiden, die kennen sich ja noch gar nicht. Und im Laufe der Geschichte kommt man den Eindruck über, dass die beiden einander mögen. Ja, es bahnt sich sogar eine Romanze an, was damals auch nicht selbstverständlich war. Es ist gut, aber es ist nicht perfekt. Vermutlich ist der Boas einiges älter als die Ruth. Vermutlich hat er schon eine Familie. Die Ruth kommt als junges Küken in eine bestehende Grossfamilie, was damals nichts Ungewöhnliches war. Einfach ist das sicher nicht. Vielleicht gibt es Rivalitäten mit der ersten Frau von Boas. Wir wissen es nicht, aber es würde einem nicht verwundern, wenn es so gewesen wäre. In unserem Text kommt zweimal eine Wortwendung vor, die zeigt, dass wir vieles in unserem Leben nicht auslesen können, sondern einfach gegeben ist. Wo der Loskauf besiegelt ist, sagt der Boas zu den Zeugen vom Deal, zusammen mit dem Land, also mit dem Land vom Verwandten, habe ich auch Ruth erworben. Der Boas kauft das Land von seinen Verwandten, wo gestorben ist, und mit dem Landkauf geht auch die Ruth in den Besitz von Boas über. Die rechtliche Stellung der Frau damals war so, dass sie Besitz vom Mann war. Das war einfach gegeben, das sind Verhältnisse. Natürlich hat der Mann das ausnutzen und viele Männer haben das auch gemacht. Aber es hat auch Serien gegeben wie der Boas, die das nicht ausgenutzt haben und fürsorglich waren. Der grosse Bruch in der Biografie von der Ruth war, wo sie als jung verheiratete Frau ihren Ehemann verloren hat und als mausarme Emigrantin nach Israel kommt und ganz unten muss anfangen, bis Gott für sie zum Guten fügt. Das erinnert an den bekannten Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, wo es heisst, dass Gott denen, die Gott liebt, alle Dinge lässt zum Besten dienen. Der Vers, der sagt nicht, dass im Leben alles gut wird. Der Vers sagt, dass das, was in unserem Leben nicht gut läuft, Gott zum Guten verwendet, wenn wir ihn lieben. Das macht Gott, das heisst, Gott macht unser Leben nicht perfekt, aber er fügt Sachen in unserem Leben so, dass es zum Guten wird und dass wir sagen können, es ist gut, danke Gott. Danke für deine Fügung. Danke für deine Vorsehung, wo ich sehe, dass auf meinem Leben ist. Wir müssen mit dem leben, wo in unserem Leben gegeben ist. Gewisse Sachen sind einfach gegeben. Und in dem, wo gegeben ist, Vertrauen finden. Vertrauen auf Gott, dass er es für uns zum Guten fügt. Das ist ein riesen Segen, wenn du das machen kannst. Kommt alles im Leben gut? Manchmal sagen die Leute, es kommt schon gut. Und ich glaube, wir alle wissen, manchmal sagt man das, weil man nicht weiss, was man sonst sagen sollte. Und es ist leider so, dass nicht alles im Leben gut kommt. Aber sogar das, was nicht gut ist, sogar das, was uns Schwierigkeiten macht, das, was im Leben hart ist, kann Gott und tut Gott zu unserem Besten nehmen. Die Geschichte von der Ruth zeigt uns, dass der Satz aus dem Römerbrief wahr ist. Und dass wir ihn für uns im Glauben dafür in Anspruch nehmen. Ja. Unser Leben muss nicht perfekt sein. Es kann gleich ein gutes Leben sein. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Zweitens, was lernen wir über das Leben? Das Leben wird besser in Gemeinschaft. Am Anfang der Geschichte, wo Ruth mit ihrer Schwiegermutter nach Israel kommt, sind sie isoliert. Sie sind nicht Teil der Gemeinschaft in Israel, sie müssen zuerst noch ihren Platz finden. Durch den Goel, den Erlöser in Person von Boas, findet sie in eine erlöste Gemeinschaft inne und ihr Leben wird besser. Gott schafft erlöste Gemeinschaft. Wir sehen das in der Geschichte von der Ruth sehr schön, dass der Boas als Goel auftritt, das geht auf die Tora zurück, auf das Gesetz von Mose. Und dort wird verfügt, wenn jemand verarmt, muss er in der Gemeinschaft Hilfe erfahren. Dann müssen die erlösenden Strukturen der Gemeinschaft greifen. Wenn ein Mann eine Frau hinterlässt, ist es, wie wir gesehen haben, die Pflicht vom nächsten Verwandten, die Witwe zu heiraten und sie zu versorgen. Das ist das Sozialversicherungssystem in der alten Zeit gewesen. Gott hat Gemeinschaft gestiftet, er hat soziale Strukturen geschaffen, die Not lindern, wenn das Leben hart wird. Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen. Der isolierte Mensch, der unabhängige Mensch, wo niemand braucht und niemandem verpflichtet ist, ist nicht Gottes Gedanke. In der Bibel siehst du immer, dass Gott in Gemeinschaft hineinführt und wenn man in Gemeinschaft hineinfindet, wird das Leben besser. Im Neuen Testament ist die Kirche die Gemeinschaft. Das Neue Testament verwendet für die Kirche verschiedene Bilder, Metapher und eine davon ist die Metapher vom Leib, der Leib Christi. Im 1. Korintherbrief heißt Folgendes: Wir sind in der Taufe durch den Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert oder andere Übersetzung hineingetauft und alle mit demselben Geist erfüllt worden. Der Paulus redet da zu Christen, die sich zu Jesus bekennen. Wo du dich taufen lassen hast, bist du durch den Heiligen Geist in Lieb von Christus in die Kirche eingetauft worden, eingliedert worden. Du gehörst jetzt zu einer Gemeinschaft, nämlich zu der Gemeinschaft von denen, die sich zu Jesus bekennen. So wie wir heute Morgen gesungen haben, Jesus, Sohn von Gott, wir haben ein ganzes starkes Bekenntnis abgelegt. Wir gehören als Christen zum Lieb Christi. Und du tust etwas für dein Lieb. Du bist ein Glied an dem Leib, du bist ein Finger oder eine Hand am Körper und dienst am ganzen Körper. Aber der Leib tut auch etwas für dich. Er gibt dir Halt, er gibt dir Zuversicht, er gibt dir eine Identität. Er ist für dich da, wenn das Leben hart wird. Die Kirche, bin ich überzeugt, die Kirche macht das Leben besser. Elisabeth und ich sind von 1995 an, 29 Jahre, Teil da von unserer Kirche gewesen. Und ich habe mich die letzte Woche gefragt, hat es unser Leben besser gemacht? Wollt ihr es wissen? Einiges war schwierig, aber wisst ihr was? Das meiste war gut. Das meiste war richtig gut. Es hat viel mehr Gutes gegeben als Schwieriges. Und das Gute, das wir erfahren haben, das haben wir nur erfahren, weil wir Schwierigen ausgehalten haben und gesagt haben, da ist unser Platz, wo Gott uns angesetzt hat. Da hat Gott für uns Gemeinschaft gestiftet und wir sind eingegliedert und gehören dazu. Das ist einfach gesetzt. Gott stiftet in der Kirche erlöste Gemeinschaft. Erlöst Leben heisst, du weisst, wem du zumindest in der Nacht kannst anrufen kannst, wenn du es wirklich brauchst. Und das meine ich wirklich wörtlich. Wir hatten so Leute gehabt, und ich weiss, wir könnten den heute noch anrufen, wenn es mitten in der Nacht nötig ist. Das ist erlöstes Leben. Es gibt in der Kirche eine Lebensqualität, die du sonst nie nicht findest. Und das bedeutet aushalten, wenn Gemeinschaft schwierig wird, weil das wird sie nämlich. Und in dem Aushalten passiert etwas, vor allem an uns selber. Wir haben manche Konflikte ausgehalten. Wir sind manchmal auf jemanden zugegangen und gesagt, sorry, ich habe mich nicht korrekt ausgedrückt, es tut mir leid. Und wir haben manchmal geholfen, Probleme zu lösen, die wir selber nicht verursacht haben. Aber auch das gehört zur Gemeinschaft. Und in all dem hat Gott etwas an uns da. Wir sind reifer geworden, wir sind umsichtiger geworden, demütiger und wir haben die Freude erlebt, was es heisst, wenn Menschen sich versöhnen können. Ja. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich bin sicher, dass ich heute nicht da wäre, wo ich bin, wenn ich nicht in dieser Gemeinschaft geblieben wäre. Sie hat mein Leben, sie hat unser Leben definitiv besser gemacht. Und zum dritten Gedanken. Das Leben ist eine Mischung aus Hard Work und Patchwork. Das Buch Ruth schließt mit einem Stammbaum. Jetzt sind Stammbaum für uns etwa so interessant wie Gebrauchsanleitung für Waschmaschinen. Aber für die Leute damals sind die sehr, sehr wichtig gewesen. Weil ein Stammbaum zeigt dir, wer du bist und was Gott in deinem Leben macht. Die Ruth und der Boas kommen den Sohn über. Der Obed. Der Obed kommt der Isai über und der Isai ist der Vater vom berühmten König David. Die Ruth ist also die Urgroßmutter vom König David. Sie hat ihren Platz gefunden, ja sogar einen Ehrenplatz in der Ahnenreihe. Und die Ahnenreihe, die ist noch weitergegangen bis zum Josef, dem Pflegvater von Jesus. Die Ruth ist eine hochgeachtete Vorfahrin von Jesus. Und wird im Judentum bis heute in sehr hohen Ehren gehalten. Wir sehen das am Anfang vom Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium fängt mit dem Stammbaum von Jesus an. Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach, das sind Zwillinge, mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai, Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uria. Jakob zeugte Josef, jetzt haben wir 10 Versen übersprungen, um uns die nicht zuzumuten, zeugte Josef, den Mann Marias, von der Jesus geboren ist. Ist euch aufgefallen an dieser langen Liste von Namen, dass Jesus in eine ziemliche Patchwork-Familie geboren worden ist? In dem langen Stammbau werden 4 Frauen erwähnt, und zwar immer dann, wenn es von der Normalität abweicht und eher peinlich wird. Das hat aber weniger mit den Frauen als mit den Männern zu tun, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen. Und hinter dieser Abweichung, hinter diesen Namen, sind Geschichten, die Gott schreibt. Vers 3. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Ich kann so uns da fett gemacht oder weiss, genau, dass wir dort die Stelle haben. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Hinter diesen Sätzen steht eine ganz schräge Geschichte. Der Juda ist nämlich der Schwiegervater von der Tamar. Das heisst, der Juda hat seine Schwiegertochter geschwängert. Das war eine Schande. Und dass diese Geschichte, sie steht im ersten Buch Mose, Kapitel 38, ist spannend zum Nachlesen, dass die Geschichte nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern ist weiterverzählt worden, zeigt uns, wie ehrlich das Bibel ist. Und jetzt sagt Gott nicht, in der Ahnenreihe von meinem Sohn, Jesus darf so eine Schande nicht sein, der Stammbaum, der muss perfekt sein. Das ist das gewesen, was damals die Leute wollten. Ja. Aber nein, Juda und Tamar bleiben drin. Das ist Gnade. Das ist Güte, das ist die Art und Weise, wie unser Gott schafft. Im Stammbaum von Jesus gibt es noch mehr Peinlichkeiten. Vers 5, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Der Boas ist selber aus einer Patchwork-Familie gekommen. Seine Mutter Rahab war eine kananäische Prostituierte, bevor sie zum Glauben an Gott von Israel gekommen ist. Wir lernen sie kennen im Buch Josua. Und Gott sagt, die bleiben drin. Mit so Leuten schreibe ich Geschichte. Ebenfalls Vers 5, Boas zeugte Obed mit der Ruth. Eigentlich geht das im Stammbaum von unserem Erlöser nicht. Die Ruth ist, wie wir wissen, Moabiterin, und von den Moabiter heisst in der Tora, im Gesetz von Mose, dass sie nicht eingebürgert werden dürfen, nicht einmal in der 10. Generation. Ruth als Urgroßmutter von David und Vorfahrin von Jesus geht definitiv nicht. Geht doch. Das ist die Art, wie Gott schafft. Vers 6. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Der David hat sich in Bathseba verliebt, die Frau vom Uriah, und hat mit ihr Ehebruch begangen. Und nachher hat er dafür gesorgt, dass der Uriah auf dem Schlachtfeld an die gefährlichste Stelle platziert wird und prompt umkommt. Und auch die beiden bleiben im Stammbaum von Jesus. Gott schreibt Geschichte mit Patchwork-Familie. Und das zeigt mir, es kommt schlussendlich nicht auf unser Gutsein drauf an, sondern es kommt auf Gottes Gnade drauf an. Wir alle leben von der unaussprechlichen Gnade von Gott. In dem Sinn, denke ich, haben wir mit dem Buch Ruth eine sehr ermutigende Geschichte. Eine Geschichte, die zeigt, Gott ist mitten in seinem Leben, auch dann, wenn es hart ist, da. Er ist am Werk. Er wirkt mit uns, er wirkt für uns. Und es gibt tatsächlich so etwas wie Vorsehung. Etwas, wo du weisst, da ist Gottes Plan und Gedanken über meinem Leben, was immer auch passiert. Ich möchte Gott Danke sagen dafür. Wir danken allmächtigen Gott, dass du gute Gedanken über uns hast. Du siehst unser Leben. Und wir danken dir, dass dir kein Leben zu gering ist, oder was auch immer, als dass du nicht würdest drin wirken. Wir loben dich, dass wir von dieser Gnade, die du für uns hast, erleben. Und ich lobe dich, dass du mit jedem Einzelnen von uns Geschichte schreibst. Und dass man auch von uns einmal wird sagen, sie oder er hat das und das gemacht mit Gottes Hilfe. Danke, dass du am Werk bist. Wir ehren dich. Wir sind dankbar, dass Menschen uns im Glauben vorangegangen sind. Normale Menschen, wie Ruth, wie der Boas, wie all die Leute damals. Und wir loben dich, dass du der gleiche bist und noch heute wirkst. Amen. Wenn gerade in einer betenden Haltung bleiben und die Gedanken überschwenken zu unserem Erlöser Jesus. Wir dürfen miteinander das Abendmahl feiern. Wir haben ja eine interessante Erlösergestalt, wie wir jetzt in dieser Serie gesehen haben. Der Boas, der Goel, das ist der Erlöser. Der Boas hat Gutes da und die Ruth ist durch das, was er gemacht hat, aus einem misslichen Lager gelöst worden. Der Boas ist von Bethlehem und unser Erlöser Jesus ist der Nachfolger von ihm, der Erlöser aus Bethlehem. Und wenn wir ans Kreuz von Jesus denken, dann sehen wir dort die Gnade, die am Werk ist. In diesen Geschichten damals, dann sehen wir sie, wird sie so richtig deutlich. Am Kreuz zeigt sich, wir leben nicht von unserem Gutsein, wir leben von der unaussprechlichen Gnade von Gott. Und in dem Sinn möchte ich dich einladen, wenn jetzt dann das Abendmahl durch die Reihe gegeben wird, wenn du glaubst, auch das glaubst, dann hast du mit Überzeugung singen, wo wir gesungen haben, Jesus, Sohn von Gott, dann bist du eingeladen, von dem Brot und vom Traubensaft zu nehmen und in dem Moment dich zu deinem Jesus zu bekennen. Jesus, Sohn von Gott. Wir sagen mit dem Danke für deine Gnade, Jesus. Danke, Vater im Himmel, dass du deinen Sohn gesendet hast. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das begreiflich machst und dass wir überhaupt glauben können. Sind gesegnet, wenn wir das Abendmahl nehmen, bleiben im Kontakt in unseren Herzen mit Gott. Und die Teller könnt man nachher noch ein zweites Mal durch, dann könnt ihr das Gläschen dort wieder zurückgeben. Sind gesegnet.